Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Menschen über einen Text, der laut der EKD-Perikopenordnung in circa zwei Wochen gepredigt werden kann, darf, vorgeschlagen wird. Heute sind hier Lydia, ihr habt mich schon öfter gehört, und ich spreche hier mit Dörte. Dörte ist zum ersten Mal dabei. Wie schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Freue mich auch. Bin gerne hier.
Wie schön. Hast du Lust, uns gleich mal ein bisschen zu erzählen? Wer bist du denn? Was machst du so in deinem Leben? Und wie kamst du jetzt heute hierhin?
Ich bin im Moment in New York. Ich mache hier meine Promotion im Neuen Testament am Union Theological Seminary. Das ist so ein interreligiöses Seminary. Und wir kennen uns schon aus Marburg. Und ich freue mich, dass du mich gefragt hast, ob ich hier mal mitmache. Ja.
Genau, ich dachte, wir können mal bisschen hier internationale Theologie mit reinholen. Wie schön. Danke, dass du das mit uns teilst. Du promovierst im Neuen Testament zu?
Wahrscheinlich zum Reich Gottes bei Paulus. Aber die Promotion funktioniert hier irgendwie ein bisschen anders. Und deswegen bin ich zwar jetzt schon im dritten, vierten Jahr, aber ich habe noch nicht angefangen zu schreiben. Muss jetzt erst nochmal Examen machen sozusagen und steck da in Prüfung fest. Aber ja.
Und ja. Da ist es doch schön, sich mit dem zweiten Petrusbrief zu beschäftigen. Ne?
Ja.
Das ist nämlich der Text, der vorgeschlagen wird.
Ja.
Für den Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, also den letzten Feiertag quasi im Kirchenjahr, wird uns der Text 2. Petrus im dritten Kapitel vorgeschlagen. Entweder ab Vers 3 oder aber auch erst ab Vers 8 bis Vers 13. Und damit starten wir gleich mal. Dörte liest uns diesen zweiten Teil, also Vers 8 bis 13, aus der Bibel in gerechter Sprache, aus der Bix vor.
Jo. Dieses eine aber, ihr Lieben, sollt ihr nicht übersehen. Ein Tag ist in den Augen Gottes wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Gott zögert die Erfüllung der Verheißung nicht hinaus. Das behaupten einige und sagen, es sei eine Verzögerung. Vielmehr wartet Gott geduldig auf euch. Kein Mensch soll zugrunde gehen, sondern alle sollen den Schritt wagen und Buße tun. Der Tag Gottes aber wird kommen wie ein Dieb. An diesem Tag werden die Himmel prasselnd vergehen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und verglühen. Gott wird die Erde ansehen und wird alle Taten finden, die auf ihr geschehen sind. Wenn auf diese Weise alle Dinge aufgelöst werden, wie müsst ihr dann beschaffen sein? Als Menschen, die ein Leben führen, das Gott gefällt und ganz auf Gott ausgerichtet ist. Ihr erwartet, ihr beschleunigt die Ankunft von Gottes Tag, an dem die Himmel brennend verglühen und die Elemente vor Hitze zerschmolzen werden. Nach Gottes Verheißung erwarten wir aber neue Himmel und eine neue Erde. Dort ist Gerechtigkeit zu Hause. Ja. Krasser Text, ne?
Soweit. Ne? Total. Also direkt so wieder diese apokalyptischen Bilder. Die Himmel brennen, verglühen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht. Mein erster Impuls ist echt so eine Gleichzeitigkeit von was total Bedrohlichem, was da irgendwie kommt mit diesem Tag. Und aber auf eine Art irgendwie auch was Tröstliches. So dieses ja, die neuen Himmel und die neue Erde und dort ist Gerechtigkeit zu Hause.
Ja.
So eine Hoffnung auf so ein Ausstehen.
Am liebsten würde man zu dem Vers einfach rüberhüpfen, ne? Über diese ganzen Erde verbrennt Verse. Aber ja.
Total. Also, ihr habt den Predigtext gehört. Wir reden heute Predigen über den letzten Vers. Nein, ganz so einfach muss man sonst jetzt nicht machen.
Das war auch was Gutes bestimmt.
Ja.
Super.
Ja. Ja, was ist deine so erste unmittelbare Reaktion? Wie ging es dir mit dem Text?
Es ist ein krasser Text irgendwie. Also ich glaube, ja, ich war nicht so ganz begeistert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ein paar Sachen aus dem Text werden besonders hier in den USA oft so rausgegriffen und dann für bescheuerte Logik zur Begründung benutzt. Also irgendwie, wir warten nur noch darauf, dass sich diese Erde sowieso auflöst und untergeht. Und wir können das auch noch beschleunigen. Zum Beispiel, indem wir die Erde noch bescheuerter behandeln und Umwelt absichtlich verschmutzen oder uns extra keine Mühe geben, weil die ist ja eh, wird ja eh ersetzt durch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann brauchen wir uns auch keine Mühe geben, irgendwie Klimakrise überhaupt als solche zu benennen oder irgendwie was dazu machen. Wenn der Text dafür benutzt wird, dann habe ich eigentlich schon keine Lust mehr auf den Text. Aber vielleicht ist es ja gar nicht der Text, sondern eben nur.
Ja, voll.
Tragische Leseweise.
Aber tun Sie das? Also wird.
Ja.
Also wird das wirklich quasi mit diesem Text dann so begründet, dieses wir beschleunigen diesen Tag der Ankunft
Gottes? Also ich habe jetzt nicht konkret irgendwelche Prediger nachgeguckt, aber schon. Also dieses 3,12 da, ich weiß nicht, gehen wir von vorne nach hinten durch? Nee, ne? Aber ihr beschleunigt die Ankunft von Gottes Tag.
Ach, wir können da gleich dranbleiben, ja.
Ja, dass man das so beschleunigen kann, indem man sich schlecht gegenüber Umwelt, Welt, Erde verhält. Das ist schon Teil der Argumentationslogik. Und das ist natürlich richtig schlimm, gefährlich, so, wenn Leute das denken.
Voll, ja. Boah, krass, also auch wie unterschiedlich, weil das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so im deutschen Kontext als überhaupt so einen wichtigen Text quasi eingeordnet. Mhm. Aber das ist ja richtig Dramatik. Also
ich weiß nicht, ob das der Haupttext ist, aber es ist auf jeden Fall einer der Texte, glaube ich. Ja.
Mhm. Und damit legitimiert man das eigene Handeln. Ja. Oder eben diese Vergänglichkeit im Sinne von, das ist eh alles egal.
Genau. Und dann noch, wenn man noch 3,7 dazu nimmt, der Tag, an dem die gottlosen Menschen zugrunde gehen werden, dann ist es noch so diese Rapture-Logik, also dass, die Guten, die wahren Christen, die werden alle in den Himmel versetzt, von einer Sekunde auf die nächste und nur die Gottlosen bleiben übrig und deswegen ist es dann auch kein großer Verlust. So, diese ganze Logik ist da drinne.
Rapture-Logik, was heißt das genau?
Rapture ist das, ist diese Vorstellung, dass von einer Sekunde auf die nächste alle Christen, wahren Christen, auf die Wolke versetzt werden und in den Himmel mit Jesus und der Rest bleibt noch hier und also die Gottlosen und sind dabei, wenn die Erde untergeht und gehen dann mit der Erde unter. Ja.
Ah, okay. Von einer Sekunde auf die nächste. Klingt spannend. Ist ja genau so eine Zeitdimension, die eigentlich irgendwie auch in dem Text direkt mit ankommt, oder? Ist ja spannend, dass die wahren ChristInnen irgendwie oder die wahren Christen, ohne zu gendern, genau wissen, wie das funktioniert, mit dem direkt in den Himmel versetzt werden.
Ja, aber ich glaube, die leiten das von diesem Text, also die leiten
weil das in dieser Start.
Ja. Ja, schwierig. Schwieriger Text.
Also das finde ich, ne, diese Frage nach Zeit finde ich total spannend in dem Text, weil, also der strotzt für mich davon, ne? Einerseits, also wenn man diesen ersten Teil, den wir jetzt gar nicht gelesen haben, von 3-7, wo irgendwie diese Frage nach, was ist diese Parousieverzögerung und wo ist er denn jetzt, euer Christus, der irgendwie wiederkommt? Mhm. Was ist denn jetzt nun hier mit der Verheißung? Also dieser spottende Teil, wo es ja genau um eine zeitliche Frage geht irgendwie. Und dann auch ab Vers 8, ein Tag in den Augen Gottes ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Da klingt ja so Psalm 90 irgendwie im Hintergrund, wo das genauso auch gesagt wird. Also was ist das für ein Zeitverständnis, was irgendwie dahinter ist? Und da ja ganz klar gesagt, so ja, Gott hat die Zeit in der Hand, ne? Nicht wir wissen das. Und woher sollen wir denn wissen von der einen auf die nächste Sekunde, dass da was passiert? Ja. Sondern nee.
Ja, und vielleicht ging es dem Text ging es ja wahrscheinlich eigentlich nicht darum, jetzt einen Kalender für das Ende der Welt festzuschreiben, sozusagen wissenschaftlich, sondern eher eben diese Frage, uns ist irgendwie Reich Gottes verheißen worden und wo bleibt es denn jetzt bitte? Und das ist ja auch schon eine berechtigte Frage. Aber nicht, dass es irgendwie jemand genau ausrechnen wollte, ist es jetzt morgen oder übermorgen.
Und genau diese Frage ist ja auch spannend vor dem Hintergrund, wann dieser Text gepredigt wird. Also das ist der Predigtvorschlag für den Ewigkeitssonntag oder manchen Gemeinden auch die Tradition vom Totensonntag, also wo die im letzten Jahr verstorben sind, auch nochmal irgendwie namentlich gewürdigt werden, wo Teile der Gemeinde auch wirklich trauernd kommen in den Gottesdienst und wo natürlich diese Frage nach, wo sind die Toten oder was ist jetzt irgendwie danach, irgendwie sehr wichtig wird und aktuell. Und da auch die Frage, genau, was ist denn jetzt dieses Reich Gottes? Und das ist uns verheißen. Und was bedeutet das für die, die leben? Und was bedeutet das für die, die nicht mehr leben?
Und der Text ist ja so geschrieben, sozusagen, als ob Petrus, also das ist jetzt sein Testament, ne? Oder sein Abschiedsbrief, obwohl es wahrscheinlich vielleicht doch nicht von einem wirklichen Petrus geschrieben wurde. Aber nehmen wir mal an, so geschrieben, ne? Und er will, dass die Leute irgendwie die Hoffnung behalten, dass es da was gibt, oder? Ist das so der?
Auf jeden Fall, total. Also genau dem entgegensetzen, ne? Lasst euch nicht irgendwie von denen, die sagen, es ist auch zeitlich immer noch nicht eingetroffen, sondern ganz im Gegenteil, wenn Gott irgendwie Meisterin über die Zeit ist und die Zeit in der Hand hält, dann es ist halt eine andere Zeitlogik, als wir sie haben, aber lasst euch, genau das, lasst euch nicht entmutigen, sondern haltet daran fest. Und das ist ja dann auch wieder der letzte Vers, ne? Also in diesem neuen Himmel und in der neuen Erde, da ist die Gerechtigkeit. Also genau dieses Bild wird total hochgehalten.
Ja. Ja, ich glaube, dieses...
Bitte. In Vers 9, da wird es gesagt, vielmehr wartet Gott geduldig auf euch. Kein Mensch soll zugrunde gehen, sondern alle sollen den Schritt wagen und Buße tun. Diese Verzögerung auch, um uns Zeit zu geben. Also jetzt als Gegenbild zu dem, die guten Christen sind auf der Wolke in den Himmel versetzt in der nächsten Sekunde, sondern nee, wir alle brauchen Zeit und wir kriegen Zeit. Um ins Handeln zu kommen und eben nicht, um einfach nur irgendwie zu sagen, es ist doch eh alles egal, was hier passiert, weil die Welt ist bald vorbei, sondern nee.
Ich weiß nicht, wieso die Bigs damit Buße tun übersetzt, aber eigentlich ist das dieses Metanoia-Ding, ne? Dass man sein Handeln und sein Denken ändert, dass man sich irgendwie komplett verwandelt sozusagen. Und das ist ja das ist ja voll die schöne Hoffnung eigentlich, dass alle Menschen dahin kommen werden, sich zu verwandeln im Sinne Gottes.
Und für mich auch was total mit dieser Vorstellung des Reiches Gottes ja zu tun hat, dass es eben alle Menschen angeht, ne? Also es sind eben nicht ein paar wenige Exklusive, die da irgendwie Anteil dran haben werden, sondern ein Leben in Fülle für alle und eine gerechte Welt für alle. So, ja.
Ja. Total. Ja, ich habe nur einen deutschen Kommentar gelesen und da war es irgendwie eher so, dass es eben in dem Text geht um Parosieverzögerung. Und es kommt jetzt doch nicht sofort das Ende der Welt und was machen wir jetzt damit? Und damit sagt man ja eigentlich, okay, der ganze Text geht uns jetzt eigentlich nichts mehr an, weil wir glauben eh nicht mehr an, also sozusagen, dass die Parousie morgen eintrifft. Und dann ist er für uns eigentlich irrelevant, so ein Teil von so einem eschatologischen, apokalyptischen Weltbild, was wir eigentlich gar nicht mehr haben. Und irgendwie hatten die auch nicht recht, es ist ja gar nicht passiert und damit ist es für uns jetzt, also der Text macht eigentlich nichts. Aber ich finde, man kann doch Sachen finden, dass die der Text dann macht. und wir dachten, relevant ist so. Und eben das ist eins mit diesem in Vers 9. Alle sollen mit sich verwandeln und Gott wartet darauf.
Und das finde ich dann auch spannend in Vers 11. Wenn auf diese Weise alle Dinge aufgelöst werden, wie müsst ihr dann beschaffen sein? Also im Angesicht dessen, dass wie auch immer diese Wiederkunft Christi sein wird, und hier wird sie halt mit drastischen Bildern irgendwie beschrieben, ja, wie will ich denn dann eigentlich da sein? Also diese Frage mir zu stellen, wie will ich beschaffen sein oder wie will ich dem begegnen, mit welcher Haltung oder mit welchem, ich meine, aus evangelischer Sicht jetzt nicht irgendwie in eine Werkgerechtigkeit rutschen, also aber trotzdem mit welchem Handeln oder wie, ne, was will ich irgendwie gemacht haben in meinem Leben? Ja,
und was willst du gemacht haben? Willst du heilig und fromm gewesen sein?
Ich dachte jetzt eher so, was steht auf meiner Bucketlist? Was will ich noch gemacht haben?
Ja.
Nein, aber ich finde diese Frage, also die spricht mich irgendwie so unmittelbar an in diesem Text, der sonst so voll abstrakte Bilder für mich auch irgendwie hat. Also diese Apokalypse, ne? Und gleichzeitig aber diese Frage an mich ja, wie müsste ich dann, wie will ich denn beschaffen sein, wenn das um mich herum zerfällt? Und das ist für mich schon dann eben auch wieder eine Glaubensfrage. Ey, an was kann ich eigentlich festhalten? Oder was gibt mir denn einen Halt in meinem Leben, dass im Angesicht dessen, dass um mich herum irgendwie alles zerfällt, wo ist mein Halt? Und das wiederum finde ich total die wichtige Frage oder sehr relevant an diesem Ewigkeitssonntag. Also im Angesicht dessen, dass Menschen trauern und ne, liebe Menschen verloren haben und diese ja eben dramatische Realität und Wirklichkeit des Todes ja greifbar ist an dem Sonntag, wo ist denn dann ein Halt? Also wenn drumherum so viel untergeht?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass der Untergang, also die Welt, die hier untergeht, das ist was Positives in dem Text.
Inwiefern?
Weil, also in 3.10 ist das, ne? Diese Elemente, die da kaputt gehen. An diesem Tag werden die Himmel prasselnd vergehen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und dann noch, Gott wird die Erde ansehen und wird alle Taten finden, die auf ihr geschehen sind. Diese Elemente und Taten, die habe ich nachgeguckt, die gibt's auch in so hellenistischer Philosophie. Stoicheia ist das auf Griechisch. Mhm. Und da gibt es so einen Theologen, Louis Martin heißt der, glaube ich, der hat das so irgendwie rumgeforscht und hat gefunden, dass die nicht nur jüdische, aber also auch jüdische und hellenistische Philosophen zu der Zeit so die Idee hatten, dass die ganze Welt aus Dualismen zusammengesetzt ist. Also männlich-weiblich, Form-Materie, Seele-Körper, aktiv-passiv. Und diese Gegensatzpaare konstituieren die Welt und die sind auch immer mit Hierarchie. Also ich meine jetzt, also Form und Materie klingt ja noch relativ abstrakt, aber männlich und weiblich, da wissen wir schon, dass es da irgendwie eine Hierarchie gab zu der Zeit, total patriarchale Gesellschaft. Und dann auch zum Beispiel Freie und Sklaven waren auch in dieser Weltlogik, in diesem Dualismus zusammengepackt und sozusagen, das ist, wie die Welt funktioniert in Dualismen und das ist der Status quo, das wird immer so bleiben. Und das Wort für diese Dualismen und für diese Logik ist dieses Stoicheia-Wort, das mit den Elementen. Und wenn diese Logik verbrennt, und das ist ein Text, der geschrieben wurde von Leuten, die vielleicht eher Sklaven waren oder in deren Gruppen viele Frauen waren oder, weißt du, die eher unter dieser Logik gelitten haben, dann ist das für die was Gutes, wenn diese Logik verbrennt. Wow. Das ist eine krasse Vorstellung.
Yeah.
Und was müssen wir dann machen? Ja, einfach nur,
cool, ja.
Was sagt Bix? Wir müssen beschaffen sein, Menschen, die ein Leben führen, das Gott gefällt und ganz auf Gott ausgerichtet ist. Also, ja, das ist eigentlich gut, ne? Ja.
Sehr, sehr cool. Jetzt habe ich vergessen, jetzt bin ich so begeistert, jetzt wollte ich gerade noch was dazu erzählen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es klingt, das klingt sehr, sehr spannend. Also diese Welt geht unter. Ah ja, zum Weltuntergang war es genau das. Ich habe gelesen, dass damals in rabbinischen Quellen auch schon manchmal so genutzt wurde. Eigentlich gab es in Genesis dieses Versprechen, Gott wird die Welt erhalten und die Welt wird nicht mehr untergehen. Und das aber quasi so ein bisschen ein Turn war, zu sagen, na ja, die Welt geht halt nicht mehr mit einer Sintflut unter. Das hat uns Gott versprochen, also mit diesen Wasserelementen. Und dann wird hier quasi dieses neue Element eingeführt, dieses Feuer, das hier alles verbrennt. Und damit geht es dann übrigens doch nochmal, dass die Welt untergeht, im Sinne Gottes. Also ja. Und das würde ja total gut passen zu diesem dualistischen Weltbild. Ja. Ne? Also darüber, im Sinne Gottes wird diese dualistische Weltsicht ja, aufgelöst
das werden. Ist, also ich glaube schon, dass es das auch hier im Hintergrund steht, weil das ist ja in den Versen 5 bis 8 so ungefähr. Also in 6 zum Beispiel, die Welt wurde, die einst bestand, wurde von Wasser überflutet. Also sie wurde aus Wasser geschaffen und dann von Wasser überflutet. Mhm, und jetzt ist es eben mit Feuer. Aber die Welt, also die da, also bei Noah ist ja auch die Flut wegen der Ungerechtigkeit der Menschen. Noah ist der Einzige, der gerettet wird, weil er ein Gerechter ist, ne? Und in unserem Text geht es ja auch um Gerechtigkeit als Ziel der Neuschöpfung, die da irgendwie gedacht wird. Ja.
Und eben vielleicht auch vor diesem Hintergrund der Frage, wie müsst ihr dann beschaffen sein? Also, wie ist das Leben, das Gott gefällt? Und das auf Gott ausgerichtet ist. Ja, vielleicht ist die einfache Antwort irgendwie eines, was nach Gerechtigkeit strebt.
Mhm. Ja.
So groß und abstrakt dieser Begriff ist, aber wenn wir es runterbrechen, haben wir immer wieder, ne, in unserem Alltag die Wahl zwischen einem Verhalten, was gerechter oder ungerechter ist.
Ich finde es auch ganz gut, dass der Text das zusammenhält, sozusagen den Anspruch von Gerechtigkeit und Gott wartet aber auch auf uns. Also es ist jetzt nicht so, wenn du es heute verbockst, bist du morgen nicht in den Himmel entrückt, bist du morgen nicht dabei, sondern im Gegensatz, ne, Gott wartet eben. Und aber gleichzeitig der Anspruch, also das beides zusammenzuhalten in einem kurzen Text ist schon gut, finde ich. Und vielleicht ist es auch nicht nur, dass man gerecht sein muss, so abstrakt, sei mal jetzt gerecht, sondern ich hatte das Gefühl, dass in 3,12, dass es da auch, also dieses mit wir warten und beschleunigen die Ankunft von Gottes Tag. Wie machen wir das denn? Also irgendwie ist es nicht nur ein passives Abwarten und für sich selbst alleine in seinem Privatleben gerecht sein, sondern irgendwie, wie machen wir das? Lydia, sag mal.
Ja, wie kommen wir dem Reich Gottes näher, ne? Also das, was da irgendwie drin angelegt ist, in diesem, ich liebe es halt einfach, ich meine, Reich ist auch ein bisschen ein problematischer Begriff, aber diese Gleichzeitigkeit von noch nicht und schon da ist eben doch eben, wir sind verdammt relevant in unserem Tun und Handeln, was wir da machen und gleichzeitig erwarten wir, dass da noch mehr kommt. Und das finde ich in diesem Text halt auch voll stark. Ne? Das liegt so nah beieinander, hier zu sagen, ey, wir erwarten den und wir beschleunigen diesen Tag und gleichzeitig erwarten wir. Also das ist wirklich in Vers 12 und 13 ja unmittelbar nacheinander. Wir sind Subjekte und Gott ist und bleibt es auch. Und das ist unsere Hoffnung und darauf sind wir ausgerichtet, dass da neue Himmel und eine neue Erde kommt. Hier finde ich übrigens den Plural ziemlich spannend. Was sind das für neue Himmel?
Ja, interessant.
Ja.
Vielleicht ist das auch diese Buße. Also Buße, hatte ich ja schon gesagt, irgendwie ist nicht das richtige Wort, sondern also wenn man sich verwandelt, ja, woraufhin denn? Also wenn man einfach nur Buße tut, Buße tun, finde ich, klingt so, als ob du irgendwie jemandem einen Keks geklaut hast und dann tust du Buße und machst es nächstes Mal vielleicht nicht mehr. Aber Metanoia ist ja irgendwie viel was Größeres. Und wenn man neuen Himmel und neue Erde als Ziel hat von dieser Verwandlung, dann ist es vielleicht viel mehr so, dass man versucht, seinen kompletten Handeln und Denken das als Ziel zu geben, als realistisches Ziel. Und dann ist es ja echt eine große Veränderung und nicht nur irgendwie ein kleiner Schritt.
Und es knüpft dann auch wieder an so viele Bilder an, die auch eben im Ersten und Zweiten Testament ja immer wieder vorkommen, so dieses neue Himmel und neue Erde. Ne? Das haben wir irgendwie in dem Offenbarung des Johannes mit dem neuen Jerusalem, ist es irgendwie total stark, diese Tradition in Jesaja mit dem Lamm und dem Wolf, das irgendwie zusammen, also diese Bilder, dass da irgendwie sowas ganz Neues noch aussteht, qualitativ Neues und daran festzuhalten oder darauf sich auszurichten, das ordnet mich selber dann irgendwie auch in so eine große Hoffnungstradition irgendwie ein, finde ich. Und das passt dann wieder voll zu diesem, hey, gebt nicht auf oder lasst euch nicht verspotten, dass diese Verheißung noch nicht eingekehrt ist, sondern genau darauf sind wir ausgerichtet und das ist unsere Hoffnung, das bedeutet irgendwie diese Parousie. Oder so würde ich für mich diese Parousie auch übersetzen, zu sagen, ja, diese Ausrichtung bleibt und ich bin da in einer langen Reihe von Menschen, die nach diesem Reich Gottes leben, ja, und ihr Handeln eben ganz konkret danach ausrichten, was das heißen kann, in einer gerechteren Welt zu leben. Mhm.
Ich weiß nicht, ob diese Spötter vielleicht auch so Leute sind, die eben sagen, naja, so ist die Welt eben der Status quo, das bleibt eben alles so. Und ich glaube, so im Römischen Reich haben die auch oft, das war sozusagen offizielle Ideologie, so die Gegenwart, so wie sie jetzt gerade ist, unter unserem gegenwärtigen, glorreichen Cäsar, wird für immer, also besser kann es gar nicht mehr werden. Das ist offizielle Ideologie. Und wenn du dann, also, ja, und dagegen dann zu setzen, nee, wir erwarten noch was Besseres. Und zwar war es so, alle diese hierarchischen Strukturen, die ihr als schöpfungsgegeben anseht, kaputt gehen. Das ist schon gut.
Ziemlich realpolitisch dann irgendwie so, ne? Also, ja, in diesen Kontext rein. Sag, hast du auch die ganze Zeit das Lied Himmel und Erde werden neu im Kopf? Ich würde das so gerne in diesem Gottesdienst. Ich liebe dieses Lied. Und ich merke voll, dass das bei mir einen Raum bräuchte. Mhm. Also ich finde es richtig schön. Ich weiß nicht, liebe HörerInnen, ob ihr das kennt. Sehr zu empfehlen. Himmel und Erde werden neu. Nichts bleibt.
Ich hatte eher so KIZ, hurra, diese Welt geht unter im Kopf. Aber das vielleicht für den Gottesdienst etwas gewagt.
Naja, wer weiß, wer weiß.
Ist auch problematisch, das Lied ein bisschen, ja. Aber naja.
Ja, aber es ist auf jeden Fall hörenswert, ja. Als Predigtvorbereitung. Hurra, diese Welt geht unter. Und mit dem Hintergrund, den du uns da dazu gegeben hast, von wegen dieses dualistische Weltbild, was so stark in einem Entweder-Oder, dies oder das, was übrigens, ich habe auch ein Charakteristikum von White Supremacy ist, dieses ganz starke Entweder-Oder-Denken, dualistisch. Ja. Das hat jetzt gerade bei mir nochmal eine spannende Querverbindung aufgemacht. Also, na, was gibt's da irgendwie, wenn diese Welt untergeht und die weiße Vorherrschaft dazu, wie gut das wäre.
Ja.
Wie ist es denn sonst? Hast du noch andere Ideen ganz konkret für diesen Gottesdienst? Fällt dir noch was ein, was du findest, boah, das sollte auf jeden Fall Gehör finden noch oder in irgendeiner Form im Gottesdienst zur Darstellung kommen?
Ich habe noch ein bisschen überlegt über diesen Dieb in der Nacht. Also das ist ja jetzt 2. Petrus nicht der Erste, der da irgendwie drüber redet. Aber ich fand das irgendwie komisch, also dass der Tag Gottes kommt wie ein Dieb, das ist ja eigentlich jetzt also eher, das ist irgendwie unerwartet, finde ich. Also, dass Gott irgendwie sozusagen, also ein Dieb ist ja kein moralisch besonders einwandfreier Charakter.
Ja, spannend, dass du das so rumsiehst. Ich merke, dass ich da bei dem Dieb in der Nacht ganz stark quasi gar nicht bei Gott bin, sondern bei mir. Und also, dass mich quasi der Dieb in der Nacht eben überrascht und diese Frage wieder aufwirft, wie muss ich da sein? Also rechne ich eigentlich noch damit, dass das passiert? Oder werde ich dann so überrascht wie eben von einer Diebin irgendwie, weil ich das gar nicht mehr in meinem Erwartungshorizont irgendwie habe oder so. Die Lust haben, weiter über diese Diebin in der Nacht nachzudenken, den sei herzlich ein Gedicht von Schwester Hedwig, einer Benediktinerin, gebürtig unter dem Namen Silja Walter, ans Herz gelegt. Könnt ihr ja mal googeln oder in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Das ist das Gebet am Rande der Stadt oder ein Gebet im Kloster am Rande der Stadt und dazu auch verschiedene Neuübersetzungen. Daher habe ich nämlich diese Haltungsfrage, also wie reagiere ich darauf, wenn da Gott irgendwie kommt und wie will ich da sein? Also nur, falls eure Predigt in die Richtung geht, ein kleiner Tipp. Aber du nochmal, Dörte, Entschuldigung für die
Unterbrechung. Ja, also ich dachte, wenn man sich darauf vorbereitet, dass Gott wie ein Dieb kommt, dann ja vielleicht, indem man möglichst nicht besonders viele Besitztümer hat. Also das hat ja 2. Petrus wahrscheinlich von Matthäus und von Lukas, die haben es auch mit diesem, der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Mhm. Und deswegen sollte man sich lieber einen Schatz im Himmel aufhäufen als auf der Erde. So haben die das. ja, vielleicht sollte man einfach nicht so viel haben, woran der Dieb interessiert sein könnte, so an materiellem Zeug. Ist vielleicht trotzdem noch dann überraschend, aber ja, nicht so tragisch. Also ich glaube auch, weil im zweiten Petrusbrief drumherum so viel über Habgier geredet wird. Also nur habgierigen Leuten kann ein Dieb überhaupt was wegnehmen. Für die anderen ist es ein Kumpel. Oder?
Im Sinne einer solidarischen Welt und gerechterer Verteilung. Okay. Das waren unsere Gedanken zu diesem zweiten Petrusbrief oder der Perikope, die uns da vorgeschlagen wurde. Wir hoffen, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und habt euch ein bisschen inspirieren lassen, einen Gottesdienst zu gestalten am Ewigkeitssonntag. Wie schön, dass wir uns hören konnten, Dörte, und dass du uns bereichert hast mit deinen Gedanken. Und nicht, dass du dabei warst.
Hat Spaß gemacht.
Und ihr könnt uns, vielleicht sogar uns beide, gerne mal wieder zusammen hören. Bleibt uns treu, folgt uns weiter, hinterlasst gerne Feedback und Kommentare. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.